Christian fürchte Gott Gellerts Ehrfurcht vor Gottes Wunder. Tief verwurzeltes Gottvertrauen gegen den modischen Gotteshass. An Deutschlands Universitäten feierten die Studenten begeistert. Sie jubelten der herrlichen Morgenröte der Freiheit zu. Am 14. Juli 1789 hatte die europäische revolutionäre Geisteswende mit der Erstürmung der Bastille in Paris einen ersten Höhepunkt erreicht. Im Kampf gegen die Tyrannen wurde König Ludwig XVI. Auf dem Schafott hingerichtet. Mit Sehnsucht sah man ein neues Zeitalter nahen, die Herrschaft der Vernunft. Die Französische Revolution löste einen Sturm aus, der das Alte wegfegte. Das Christentum wurde abgeschafft und an Gottes Stelle wurde die menschliche Vernunft auf den Thron gehoben. Dieser Sturm fegte auch durch Deutschland. Studenten trugen auch hier den revolutionären Umbruch. Nur einer wirkte noch lange nach seinem Tod gegen den modischen Zeitgeist der gottlosen Spötter. Es war der Sachse Christian Fürchtegott Gellert. Kein anderer deutscher Schriftsteller hatte damals solch eine weite Ausstrahlung wie er. Seine Schriften mit ihren Ermahnungen, Warnungen und Bitten galten als das Fundament einer neuen Menschlichkeit. Im gefälligen Plauderton entlarvte Gellert Überheblichkeit und Hinterhältigkeit und zeigte, wie schön Anstand, Gelassenheit und Selbstbeherrschung sein können. So rühmte auch Goethe an Gellert, dass er das Fundament der deutschen sittlichen Kultur gelegt habe. Es war Gellerts Verdienst, dass sich die revolutionären Gedanken mit der antichristlichen Spitze in Deutschland an den Universitäten nur sehr eingeschränkt entfalten konnten. Durch seine Schriften, besonders die in aller Welt beliebten Fabeln und bürgerlichen Lustspiele, gab Gellert viele praktische Anstöße zu menschlichen Pflichten, vermittelte auch manche wichtige Lebensweisheit. Man sagt, dieses Buch mit Gellerts Fabeln sei das einzige wirklich allgemein und in allen Ständen gelesene Buch des Jahrhunderts gewesen. Vielleicht aber hat Gellert am meisten durch seine eindrücklichen christlichen Lieder gewirkt und ethische Normen und tiefmenschliches Empfinden im Volk geprägt. Mit seinen 54 Glaubensliedern bewahrte er bei unzähligen Gebildeten der damaligen Zeit den oft überheblich belächelten und verspotteten schlichten Bibelglauben. Bezeichnend für seine demütige Anbetung der Wunder Gottes und der Kraft der Heilstatsache ist sein Weihnachtslied. Dies ist der Tag, den Gott gemacht, sein Wert in aller Welt gedacht. Ihn preise, was durch Jesus Christ im Himmel und auf Erden ist. Die Völker haben dein geharrt, bis dass die Zeit erfüllet ward. Da sandte Gott von seinem Thron das Heil der Welt, dich, seinen Sohn. Wenn ich dies Wunder fassen will, so steht mein Geist vor Ehrfurcht still. Er betet an und er ermisst, dass Gottes Lieb unendlich ist. Gellert war zwar Theologe, wollte aber in seiner Schüchternheit und Bescheidenheit keinen Pfarrdienst übernehmen. Schuld daran war ein traumatisches Erlebnis beim Begräbnis seines Patenkindes. Gellert war damals 14 Jahre alt. Er wollte beim Gottesdienst in der Kirche den Nachruf halten, blieb aber mitten in seiner Rede stecken und musste erst umständlich sein großformatiges Manuskript aus der Tasche holen und entfalten. Die Furcht vor einem solchen Blackout ließ ihn zeitlebens nicht mehr los. Nach einer längeren Bedenkzeit begann er im Alter von 30 Jahren mit Vorlesungen als Privatdozent über philosophische Themen. 1751 dann als Professor der Poesie und Rhetorik, später auch der Ethik. Das sollte Gellerts Lebensaufgabe werden. Der preußische König Friedrich der Große suchte das Gespräch mit Gellert. Goethe saß zu seinen Füßen im Hörsaal und berichtete darüber: »Ich musste erleben, wie meine Prosa wenig Gnade vor seinen Augen fand.« Goethes Texte wurden von Gellert unerschrocken mit roter Tinte korrigiert und hier und da eine sittliche Anmerkung hinzugefügt. Gellert erlebte ungeheure Zustimmung und Beifall, wenn er mit dem Geschmack zum Schönen zugleich die Neigung zum Guten wecken wollte. Harmonisch wollte er Vernunft und christlichen Glauben, Gemüt, Herz und Geist so verbinden, dass dadurch ein neuer Mensch geformt werde, der von seinen Fehlern lernt. Darin hatte Gellert einen ungebrochenen Optimismus, der ansteckend wirkte. Das zeigt etwa das Lied Gellerts »So jemand spricht, ich liebe Gott«, das zu einer verantwortlichen Nächstenliebe aufruft. Wer seines Nächsten Ehre schmäht und gern sie schmähen höret, sich freut, wenn sich sein Feind vergeht und nichts zum Besten kehret, nicht dem Verleumder widerspricht, der liebt auch seinen Bruder nicht. Ganz ähnlich spricht es Gellert in dem Morgenlied »Mein erst Gefühl sei Preis und Dank« aus, was die Pflicht des Menschen sei, dass ich dem Nächsten beizustehen nie Fleiß und Arbeit scheue, mich gern an anderer Wohlergehen und ihrer Tugend freue. Gellert war 1715 als Pfarrerssohn in Hainichen bei Freiberg im Erzgebirge geboren worden. Schon der Vater dichtete gern und führte den Sohn Christian Fürchtegott in die Kunst der Reime ein. Die Kinder lernten aber auch in der großen Familie mit 13 Kindern mit wenigem zufrieden zu sein. Schon als 11-jähriger Junge musste Christian Fürchtegott durch Abschreiben von Gerichtsakten Geld für den Unterhalt der Familie verdienen. Zeitlebens blieb er sehr bescheiden. In der elitären Fürstenschule von Meißen wurde er für die Universität vorbereitet. 1734 kam er nach Leipzig, um dort Philosophie und Theologie zu studieren. Gerade in der kritischen Welt der Universität bekannte sich der tief fromme Gellert unerschrocken zum biblischen Glauben. Gottesfurcht hatten ihn schon seine Eltern gelehrt. Zeitlebens hat Gellert mitten in einer Zeit des überheblichen Rationalismus das Wunder des Glaubens bewahrt und nichts im Zeitgeist der Vernunft aufgelöst. In dem Passionslied »Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken«, dichtet Gellert: »Seh ich dein Kreuz, den Klugen dieser Erden, ein Ärgernis und eine Torheit werden, so sei es doch mir, trotz allen frechen Spottes, die Weisheit Gottes.« Gellerts Wort ist eindeutig und klar. Bete, ringe mit Gott, werde nicht müde, kämpfe, dort ist die offene Pforte, dort der Hafen, dort der Kranz. Auch als Professor für Poesie, Literatur und Redegabe ist sein Glaubenszeugnis eindeutig und klar. Am Schluss einer Vorlesung erklärte er: »Ich habe mehr als einmal an den Pforten des Todes gestanden und erkannt, dass nichts als der heilige Glaube an unseren Heiland und Erlöser den bangen Geist bei dem entscheidenden Schritt in die Ewigkeit stärken und das anklagende Gewissen stillen kann.« Davon spricht sein sieghaftes Osterlied. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht. Dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt. Wer nun verzagt, lästert ihn und Gottes Ehre. Gnade hat er zugesagt, dass der Sünder sich bekehre. Gott verstößt in Christus nicht, dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt, ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden. Keine Macht der Finsternis, keine Herrlichkeit, kein Leiden. Seine Treue wanket nicht, dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt, nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. Welchen Trost in Todesnot wird er meiner Seele geben, wenn sie gläubig zu ihm spricht: Herr, Herr, meine Zuversicht. In den letzten Lebensjahren hatte Gellert in großer Schwäche viel Krankheit zu ertragen. Von Kindheit an war er schon krank und schwächlich. Ab seinem 40. Lebensjahr litt er unter Depressionen. In diesem bedrückenden Dunkel wurde das Wort Gottes allein Halt und Mitte seines Lebens. Kurz vor seinem Tod sagte er: »Ich kann nicht viel mehr fassen, aber rufen Sie mir nur den Namen meines Erlösers zu, Wenn ich den nenne und höre, so fühle ich neue Kraft und Freudigkeit in mir. Am 13. Dezember 1769 rief ihn Gott heim. Gellert war erst 54 Jahre alt. Ganz lebendig klingen heute noch seine Lieder. Sie wurden auch ins Französische, Russische, Dänische und Holländische übersetzt. Komponisten wollten immer neue Melodien zu seinen Liedern schaffen. Lange nach Gellerts Tod schuf Josef Haydn drei Kompositionen. Beethoven vertonte mit mächtigen Klängen die Himmel rühmen des ewigen Ehre. Ihr Schall pflanzt seinen Namen fort. Ihn rühmt der Erdkreis, ihn preisen die Meere. Vernimm, o Mensch, ihr göttlich Wort. Gern wird heute auch noch gesungen, wie groß ist des allmächt'gen Güte. Ist der ein Mensch, den sie nicht rührt, der mit verhärtetem Gemüte den Dank erstickt, der ihm gebührt? Nein, seine Liebe zu ermessen sei ewig meine größte Pflicht. Der Herr hat mein noch nie vergessen, vergiss mein Herz auch seiner nicht. Wer hat mich wunderbar bereitet? Der Gott, der meiner nicht bedarf. Wer hat mit Langmut mich geleitet? Er, dessen Rat ich oft verwarf. Wer stärkt den Frieden im Gewissen? Wer gibt dem Geiste neue Kraft? Wer lässt mich so viel Glück genießen? Ist nicht sein Arm, der alles schafft? Und diesen Gott sollte ich nicht ehren und seine Güte nicht verstehen? Er sollte rufen, ich nicht hören, den Weg, den er mir zeigt, nicht gehen? Sein Will ist mir ins Herz geschrieben. Sein Wort bestärkt ihn ewiglich. Gott soll ich über alles lieben und meinen Nächsten gleich als mich.